Heute zu Gast der Gründer eines deutschen Unicorns, in dem Falle im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Intranet. Die Firma heißt Staffbase und der Gründer heißt Martin Böhringer.
Wenn du dir überlegst, wer reportet denn an den CEO in einem großen Unternehmen, dann ist Communications, also Chief Communication Officer, ist das einzige Department, was noch keinen Stempel drauf hat. Ja, also Sales hat Salesforce, HR hat Workday. Communications, es gibt keinen Stempel drauf. Es gibt keinen Software-Vendor, der sich um diese Zielgruppe kümmert. Und wir sehen ganz klar, dass in der Zukunft das Narrativ die zentrale Ressource ist, die du hast als Unternehmen. Also was ist die Story, die deine Mitarbeitenden, die deine Kunden, die deine Investoren überhaupt von dir sehen? Und das ist also ein Thema, auf dem du ein richtig großes Unternehmen aufbauen kannst. Und was halt Salesforce für Sales ist oder Workday für HR, das will Staffbase für Kommunikation sein.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es könnte sein, dass jetzt einer der motivierendsten Podcasts der letzten Jahre kommt. Denn die Geschichte von Staffbase und dem Martin, die fängt erstmal an mit Scheitern, mit Sachen, die nicht geklappt haben. Dann spielt sie in einer Region in Chemnitz, wo man so klassischerweise erstmal denkt, naja, da kommen jetzt eigentlich keine Unicorns her. Haben wir doch natürlich auch tiefer drüber gesprochen. Chemnitz versus Berlin versus Hamburg. Der Martin hat mir dann sogar freundschaftlich vorgeworfen, ja weiter das Klischee zu bedienen. Also auch darum ging es. Aber am Ende ist es da dem Martin gelungen, gegen alle Wahrscheinlichkeit eine Firma aufzubauen, die das Potenzial hat, die ganze Region zu verändern und vor allen Dingen die auf der globalen Ebene mitspielt, die gegen die Konzerne aus dem Silicon Valley antreten kann, die mittlerweile halt ja Milliarden wert ist. Die ganze Story dazu, die kommt jetzt. Und wenn der Martin das schaffen kann, dann können das sicherlich nicht alle schaffen, aber dann können das in Deutschland aus meiner Sicht noch ganz viel mehr Leute schaffen. Und das motiviert doch eigentlich. Und in dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Martin Böhringer von Staffbase. Auf geht's! Moin Martin.
Hi Philipp.
Du bist ja vor allem erstmal Dr. Martin Böhringer, habe ich gesehen. Ne? Du bist ja promoviert sogar.
Ja, bitte. Bitte siezen und Doktor.
Worin hast du denn promoviert?
Tatsächlich auch an der TU Chemnitz. In Wirtschaftsinformatik. Und das war also so ein, das war eine von diesen Geschichten. Also wenn du aus Chemnitz kommst, dann hast du ja mehr Gelegenheiten, irgendwie woanders hinzugehen. Also eigentlich ist es ja der Default. Ne? Und mich hat's immer wieder irgendwas hat mich immer zurückgehalten. Und das war, Studium habe ich damals in Chemnitz gemacht, weil ich halt den Studiengang echt gut kannte und da auch mache ich schon so ein, ich habe da schon als Webdesigner gearbeitet in so einem lokalen Unternehmen, habe gedacht, okay, dann studierst du jetzt halt einfach noch schnell nebenbei. Dann wollte ich eigentlich nach dem Studium eigentlich in die Strategieberatung gehen. Dann habe ich plötzlich dieses Angebot bekommen, zu promovieren, ne, und mit traumhaften Möglichkeiten. Also ich hatte praktisch ein eigenes Entwicklerteam, mit dem ich da so lustige Prototypen bauen konnte und mein Zeug machen konnte. Ich habe ja so Forschung in Twitter und Facebook gemacht und das war einfach zu gut, um es nicht zu machen. Also bin ich in Chemnitz geblieben und dann ist daraus ja im Prinzip mein erstes Startup geworden, was wir dann auch vor Ort gegründet haben. Das heißt, obwohl ich immer mit einem Bein eigentlich schon woanders war, hat es mich immer wieder zurückgezogen.
Aber dein erstes Startup war nicht Staffbase?
Das war nicht Staffbase, nein. Das hatte den schönen, klangvollen Namen Hoyoki. War eine super Sache. Und ich habe mittlerweile auch zwei Handvoll Startups gesehen bis heute, die genau versuchen, das Gleiche zu machen.
Was machen die?
Es sind Activity Streams für Cloud-Applikationen. Ja, also wir haben gesagt, make all your Cloud Apps work as one. Du kennst doch, also früher Facebook, ne? Also so für die Eltern unter uns, ne? Wo du noch so Farmville spielen konntest und so und das dann in deinem Newsfeed auftauchte. Das war die Zeit, bevor dein Newsfeed so getrieben war von Meinungsäußerungen und tatsächlichen News, sondern da ging es mehr darum, was hat denn der Philipp jetzt bei Facebook gemacht? Und da hast du diese Spiele drauf. Und das nannte man damals einen Activity Stream. Mhm. Ja, also dass du also siehst, was ein Mensch, also nicht nur was er von sich gibt bei Twitter oder Facebook, sondern auch, was diese Person macht. Also ich habe ein neues File bei Dropbox hochgeladen, es gibt ein neues Ticket bei Zendesk, ich habe ein neues Commit bei GitHub gemacht. Ne? Und das sind halt, diese Events aus diesen Tools rauszuholen, in einem Feed anzuzeigen für dein Team. Das haben wir damals gemacht. Klingt so ein bisschen wie Slack. Slack kam so 3-4 Jahre später raus und das war das Power-Feature von Slack. Aber Slack hat halt eine ganze Collaboration-Plattform ringsherum gehabt. Wir haben uns damals auf dieses eine Feature konzentriert. Und das war so ein technischer Aufwand, dass wir links und rechts davon halt sowas wie Monetarisierung voll vergessen haben, also kleine Details. Okay. Sodass wir dann nach 3 Jahren einfach feststellen mussten, okay, es ist zwar super geil, also gerade auch Investoren-Pitch war viel leichter als mit Stuffbase, was wir damals gemacht haben, ne, weil wir halt gesagt haben, das ist die Zukunft der Cloud und schau, alles ist nur in der Cloud und es gibt keinen Desktop mehr. Wo kommt denn das alles zusammen? Ja, von welcher Stelle aus startest du denn diese ganzen Cloud-Apps? Das war also 10 Jahre, ist jetzt her. War super zu pitchen, aber am Ende haben wir keinen Pfad zur Monetarisierung gefunden, haben dann das Unternehmen liquidiert und in der Phase, also praktisch aus dieser Asche ist dann Stuffbase entstanden.
Okay, das war dann 2014, dachte ich, die Stuffbase-Gründung schon?
Ja.
Okay, das heißt, du bist schon eine ganze Weile, du bist ja noch gar nicht so alt. Also ich meine, du bist jetzt promoviert, hast schon ein Startup gehabt und bist jetzt vor kurzem noch irgendwie bei Forbes 40 under 40 gewesen. Das heißt, du bist zwangsläufig noch unter 40.
Ich bin unter 40, genau. Es war tatsächlich Kapital 40 unter 40. Also es war die deutsche Ausgabe. An Forbes arbeiten wir noch, aber ich habe ja noch 3 Jahre Zeit. Also wenn du wissen willst, wie alt ich bin
okay.
37.
Okay. Und trotzdem jetzt irgendwie schon 8 Jahre unterwegs mit Stuffbase. Was war da die Idee? Also wie kam es dazu dann?
Das war einer von diesen Zufällen, die du glaube ich brauchst, um irgendwie erfolgreich zu sein. Ne? Wenn ich jetzt mal ein bisschen aushole, ja, ich glaube, da muss ich mal kurz ausholen, weil die Geschichte ist ziemlich weird eigentlich. Weil die Idee zu Stuffbase habe ich ja nicht allein gehabt, sondern die kam von meinem Mitgründer Frank. Der aus Dresden kommt, der vorher bei der T-Systems Bereichsleiter für Intranet-Beratung war und den ich natürlich gar nicht kannte. Ja, also auch wenn Dresden und Chemnitz beide in Sachsen liegen, dann ist er trotzdem, da war eine Distanz dazwischen und ne, ich war hier irgendwie so Uni und Startup dann Bereich danach, Frank, Big Enterprise. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und das war damals noch Diplom. Und dann wollte ich meine Diplomarbeit schreiben. Und da gab es halt dieses völlig neue Phänomen damals, das hieß Twitter. Ja. Da gab es dann gab es so lustige Treffen vor Ort. Die Twitwochs, die habe ich organisiert für Leipzig, Dresden und Chemnitz. Von den ersten Nutzern, die es damals gab, von Twitter in Deutschland. Also kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Ich komme mir unglaublich alt vor, wenn ich daran denke, dass ich mal sowas wie ein Twitwoch organisiert habe. Ist auch besonders lustig, wenn man jetzt sieht, was gerade bei Twitter passiert. Na jedenfalls wollte ich das als Diplomarbeit machen. Und mein Prof hatte aber keine Ahnung von Twitter oder Social Media. Und hat halt gesagt, okay, such dir halt ein Unternehmen, mit dem du das zusammen machen kannst. Ich wollte mir im Prinzip anschauen, wie kann man das, was Twitter da macht, nutzen, um innerhalb vom Unternehmen Leute zu vernetzen. Ja, war irgendwie schon das gleiche Thema. Und da bin ich zur Cebit gefahren. Die es damals also auch noch gab. und habe diese Idee dann im Unternehmen gepitcht. Comunado aus Dresden ist eine Beratung, die darauf fokussiert ist, auf so Web 2.0 Themen. Ne? Und der Ilja und der Dirk, die Geschäftsführer da, die fanden das cool und haben gesagt, ja Martin, du machst jetzt Diplomarbeit. Wie kann man das Prinzip Twitter für Unternehmen nutzen? Das habe ich gemacht. Und raus kam praktisch so ein Konzept, ein Produktkonzept, wie kann man praktisch einen Twitter for Enterprise bauen. Und die fanden das so gut, dass die ein Produktteam dran gesetzt haben, was es entwickelt hat. Also ich habe praktisch ein Produkt auf Basis von meinem Konzept entwickelt, während ich noch an der Diplomarbeit geschrieben habe. Und da waren die fast fertig und plötzlich launchte auf der TechCrunch Disrupt Yammer. Ja? Und das war im Prinzip 1:1 das, was ich da geschrieben hatte, was ich da gemacht habe und was das Team in Dresden gerade entwickelt hat. Und das war natürlich der Todesstoß für das Dresdner Team. Ne? Also wir hatten natürlich keine Chance gegen dieses gut kapitalisierte Unternehmen aus dem Silicon Valley, was dann ja für $1 Milliarde dann an Microsoft verkauft wurde, ein paar Jahre später. Es war aber für mich so ein kompletter Boom im Hirn, dass du sagst, okay, du sitzt jetzt hier in Chemnitz als Diplomant, ja, schreibst du irgendwie eine Diplomarbeit und bist nur wenige Wochen hinten ran bei dem, was die im Silicon Valley so machen. Und das war also für mich so der Beginn, dass ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe. Und jetzt fast forward, dieses Unternehmen Comunado, das ist ein gemeinsamer Bekannter, also Frank kannte Comunado und ist tatsächlich zu Comunado gegangen, um seine Idee, die er hatte für ein Startup, zu pitchen. Und bei Comenada hat man dann gesagt, ja, sowas hat man vor ein paar Jahren schon mal. Da gab es schon mal so jemanden, der eine tolle Idee hatte. Und da haben wir dann investiert und was entwickelt. Und es ist dann nichts geworden. Also für uns bitte nicht, aber red doch direkt mit dem. Ja, vielleicht passt ihr ja zusammen. Und so haben wir dann praktisch, also hat sich dann Jahre später der Kreis geschlossen. Und Comenada wusste halt, dass mein erstes Startup dann gerade liquidiert worden ist. Und hat dann den Kontakt hergestellt zu Frank, der dann sozusagen direkt aus der Beratungspraxis eine Marktlücke gesehen hat. Ich hatte sozusagen die Startup-Erfahrung und auch ein tolles Team um mich rum. Die wussten, wie man so ein Produkt baut. Und von da an sind wir dann losgegangen.
Und was macht ihr jetzt heute? Also beschreibt mal für alle, die Staffbase jetzt noch nicht innerlich kennen. Was ist das für ein Produkt?
Wir helfen Unternehmen, großen Unternehmen, bei der Strategie-Execution durch starke Mitarbeitererzählungen, durch starke Stories, durch starke Narrative, also sprich interne Kommunikation. Ja, der Grund, warum ich nicht sage, wir machen interne Kommunikation, ist, weil es kaum jemand versteht, der große Unternehmen nicht kennt. Dann denkt man sofort an, okay, da schreibt man irgendwelche Nachrichten hin und her. Ne, in einer der letzten Folgen hattest du ja auch das Thema mit Slack, was ein völlig anderes Thema ist. Sondern hier geht es darum, ich bin CEO von einem großen Unternehmen. Nehmen wir mal DHL, einer unserer Referenzkunden. Ich habe jetzt über 500.000 Mitarbeitende und ich habe eine gewisse Vorstellung, wo dieses Unternehmen hin muss. Sehr wahrscheinlich ist es irgendeine Transformation, durch die wir gehen müssen. Irgendwas muss sich ändern in unserer Kultur. Es ist ja praktisch, ne? Totaler Wahnsinn gerade da draußen. Also jedes Unternehmen hat irgendwelche Transformationsagendas. Und wie setze ich das um? Ja, wie setze ich das um in der Zeit, wo praktisch jedes Quartal irgendwas Neues passiert? In der Vergangenheit, vor 10 Jahren, hätten diese Unternehmen jetzt angefangen, irgendwie Strategiepläne zu erstellen, 5-Jahrespläne, dann hätten die Budgets entsprechend aufgeteilt und ja, das durch Struktur, die hätten durch Struktur geführt. Was du heute hast, ist, dass du durch Storytelling führst. Ja, also du hast eine Geschichte der Zukunft, die du das Unternehmen führen möchtest. Und die muss natürlich irgendwie bei den Leuten ankommen. Und das macht gute Unternehmenskommunikation. Ja, das heißt, ich erkläre, wo möchte ich hin? Ich mache das halt für alle Mitarbeiter. Das heißt, die Leute, die am Rechner sitzen, die erreiche ich über ein Intranet oder über E-Mails oder über Microsoft Teams Nachrichten. Und die Leute, die nicht am Rechner sitzen, die erreiche ich über ihr Handy. Und damit haben wir tatsächlich vor 8 Jahren angefangen, als wir die Mitarbeiter-App erfunden haben. Ja, das heißt, Staffbase hat angefangen mit der Mitarbeiter-App, um Non-Desk-Worker zu erreichen. Aber was wir eigentlich machen, was wir dann über die Zeit gelernt haben, ist, dass wir Unternehmenslenkern, also C-Level, dabei helfen, ihr Unternehmen an die Richtung zu ändern von ihrem Unternehmen.
Aber sag's nochmal ganz, ganz anfassbar. Aber ich meine, das ist jetzt ja sozusagen, die Mission verstehe ich. Aber das heißt, ich bin jetzt irgendwo, sagen wir mal, Briefträger. Ihr habt ja, glaube ich, die Deutsche Post auch als Kunde, ne?
Genau.
Dann bin ich jetzt wirklich jetzt, dann nennen wir das Beispiel Briefträger, bei der Deutschen Post tätig. Und dann habe ich auf meinem privaten Handy oder auf meinem Firmenhandy habe ich eine Staffbase-App installiert. Und dann gehe ich da rein und dann hat die Deutsche Post sozusagen für ihre Mitarbeiter innerhalb von Staffbase dann halt Informationen, Videos, Texte, auf die sie dann zugreifen können.
Genau, also du hast ja immer zwei Sichtweisen. Ne? Du sprichst die Sichtweise an von den Mitarbeitenden. Wichtiger für Staffbase ist die Sichtweise von der Unternehmenskommunikation. Ne? Also wir sind praktisch ein SAP für Kommunikation. Ja? Also nennt uns zum Beispiel BMW. Also wir sind ein Betriebssystem für die Kommunikationsteams. Ja? Das ist erstmal das ist der Schwerpunkt. Das ist der Grund, warum Unternehmen mit uns zusammenarbeiten. Und das bringt natürlich diese ganzen Themen wie Apps, E-Mail, Intranet und so weiter mit. Damit es überhaupt funktioniert. So, das heißt, als Briefträger hast du eine Mitarbeiter-App, die kommt von Staffbase, die heißt aber nicht Staffbase, sondern die heißt halt DHL-App und die lädst du über den normalen App-Store runter und die ist erstmal so gebaut, dass die für dich einen Mehrwert bringt. Na, das ist also wie so ein Flugzeugträger. Also der eigentliche Wert fürs Unternehmen ist das Flugzeug, was dann dort landet, aber damit der Mitarbeiter da auch das überhaupt macht, musst du natürlich einen Wert liefern in dem Flugzeugträger. Ne? Und das heißt, in der App hast du vom Schichtplan bis zum, wenn du jetzt ein Fabrikarbeiter bist, bis zum Speiseplan, klassische Top-Down-Unternehmenskommunikation, Social Feed, also DHL zum Beispiel macht das so, dass du Wenn du ein Paketausfahrer bist, dann hast du also so ein Social Feed auf der Startseite der App von den 400 Leuten, die mit dir in dem Delivery Hub sind. Und DHL kann aber nach wie vor jederzeit praktisch die Push-Nachricht nutzen, um dir die wichtige CEO-Nachricht aufs Handy zu bringen.
Okay. Das heißt, am Ende ist es alles White Label, ein White Label Intranet für Firmen, die sehr viel Workforce haben, die jetzt nicht unbedingt Büroarbeitsplätze hat. Kann man das so sagen?
Es ist ein Intranet für Firmen, denen Kommunikation sehr wichtig ist.
Okay,
also wir haben ja, ja.
Ab welcher Mitarbeiterzahl ist es dann sozusagen, dass man typischerweise mit euch arbeitet?
Ab 1.000 Mitarbeiter geht das los. Die idealen Kunden haben 10.000 oder mehr Mitarbeitende.
Wie viele Firmen gibt es denn dann in Deutschland, die 10.000 oder mehr Mitarbeiter haben?
Na, Starfish hat global jetzt über 2.000 Kunden. Davon hat nicht jeder mehr als 10.000 Mitarbeiter. Ne? Also es geht ja bei 1.000 los. Aber so der klassische Starfish-Kunde hat irgendeine Art von Komplexität. Ne? Also wenn du jetzt nur 1.000 Leute hast, die alle an einem Standort sitzen und du möchtest jetzt irgendwelche Arbeitsanweisungen kommunizieren, dann arbeitest du nicht mit Starfish zusammen. Ne? Dann kannst du alle in der Kantine versammeln oder halt irgendein Intranet nehmen, ne, wo du halt irgendein PDF hochlädst. Mit Starfish arbeitest du zusammen, wenn es dir sehr wichtig ist zu verstehen, okay, wie reagieren Leute auf die Inhalte, welche Nutzergruppen lesen das und welche lesen es nicht. Ne? Also sprich, dieses neu gekaufte Unternehmen da in Mexiko, sind die engaged oder nicht? Und das eben über alle Mitarbeitergruppen hinweg. Ja, das heißt, ein Starfish hat ja eine Mitarbeiter-App, wie du es schon jetzt als Beispiel gebracht hast. Wir können aber auch richtig gute E-Mail-Newsletters verschicken und wir können auf die Screens, die du in der Werkhalle da rumhängen hast. Ja, und wir können auch die Nachrichten in Microsoft Teams reinposten und im SharePoint anzeigen. Das heißt, Starfish ist eine Multi-Channel-Plattform für interne Kommunikation und es kommt eigentlich gar nicht so sehr auf diesen Weg an, wie wir den Mitarbeiter erreichen, sondern das Ziel ist immer, alle Mitarbeiter mit dem idealen Channel zu erreichen, damit dann die Kommunikation wirklich sicherstellen kann, okay, wir haben wirklich alle erreicht und wir verstehen vor allen Dingen, wie die Leute auf unsere Nachricht reagieren.
Also um es noch einmal hier abzurunden, bei unserem hausinternen OMR-Software-Vergleich, OMR-Reviews, lauft ihr in der Kategorie Social Intranet Tools. Also Social Internet Software und seid da auch ganz gut bewertet, 12 Bewertungen, 4,6 Punkte, aber halt nur 12 Bewertungen. Also das, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, dass dann noch mehr Menschen Stepways bewerten, aber am Ende weiß ich nicht, wie viele Kunden von euch sind in Deutschland von den 1.000, die du gerade nanntest?
Über 2.000 Kunden, wir haben ungefähr die Hälfte des Umsatzes in Deutschland. Ihr solltet halt eine Kategorie aufmachen, die Employee Communications Software heißt. Mhm. So nennt es auch jetzt Forrester zum Beispiel und bei Gartner geht es auch in die Richtung. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du ein Intranet willst. Also Intranet ist im Prinzip, das ist dieser Touchpoint. Ne? Das ist einfach nur, Intranet kann so vieles sein, das kann was sein, wo ich irgendwelche PDFs hochlade, das kann was sein, wo ich möchte, dass Leute irgendwie produktiver einen Einstieg in ihre speziellen Apps da haben. Das Starfish-Intranet ist für Kommunikation gebaut. Also was zum Beispiel viele Firmen machen, ist, sie schalten Starfish als Startseite vor, was auch immer sie dahinter als komplexes Intranet haben. Das musst du dir so vorstellen, was bei vielen Unternehmen gerade passiert ist, dass die, wie auf so einem Festival, wo die große Bühne leer ist. Ja, weil jetzt irgendwie alle sind weitergezogen zu Microsoft Teams oder Slack, wo halt die Arbeit stattfindet. Ja, die findet dann nicht mehr in einem Intranet statt, sondern die findet halt in diesen Collaboration Tools statt. Und die Unternehmen fragen sich gerade, okay, brauche ich die große Bühne überhaupt noch? Also brauche ich diese eine Startseite? Und da kommt jetzt plötzlich die Kommunikation, die in vielen Unternehmen brutal wichtig geworden ist. Also absolute CEO-Priorität, kann gleich nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Und die sagen jetzt plötzlich, wir brauchen die große Bühne. Wir waren zwar in dem alten Intranet noch so ein kleines Fenster, ganz unten rechts, neueste Unternehmensmeldungen, aber jetzt plötzlich brauchen wir die große Bühne, weil das, was wir zu sagen haben, total wichtig ist. Ja, und dann wollen diese Unternehmen also eine neue Form von Intranet, wenn du es Intranet nennen möchtest. Ja, also wir nennen es Fronto-Intranet, weil es eben darum geht, dort die Kommunikation im Mittelpunkt zu stellen und nicht Zusammenarbeit oder Produktivität.
Ich hatte ja, du hast ja gerade schon erzählt, im Podcast mit dem Stuart Butterfield, dem Gründer von Slack, dem von Staffbase erzählt, aber scheinbar nicht so ganz präzise. Der kannte euch auch noch nicht. Ich nahm an, das sei so ein bisschen auch durchaus irgendwie in derselben Sphäre wie Slack, aber ist es nicht. Habe ich dich da blamiert? Ich hoffe nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also er hatte dann auch live nachgeschaut, ne?
Ja.
Und festgestellt, dass wir auch Kunde sind. Ne? Wir nutzen natürlich ja auch Slack. Ich hatte tatsächlich jetzt auch vorhin gleich nochmal geschaut, ob Slack oder Salesforce bei uns Kunde ist. Das sind sie tatsächlich nicht, obwohl die meisten anderen großen Westküsten IT-Unternehmen unsere Kunden sind.
Ja, also, ach wirklich? Also auch Google und Facebook sind eure Kunden?
Ja, natürlich. Also diese
haben ja, du sagst das so, ja, natürlich. Also als wenn jetzt Google oder Facebook oder Amazon irgendwie bei jedem Kunde sind. Also ich meine, das ist ja nicht natürlich.
Naja, das sind große Unternehmen, die eine Kommunikationsabteilung haben. Ja, und Kommunikation ist nicht so einfach, wenn du mehr als 2-3 Leute hast in diesen Teams. Ja, das heißt, also Staffis hat dann eine Kommunikationsplanungslösung, ja, so eine Art Projektmanagement für Kommunikationsteams. Es ist praktisch das beste Produkt, um intern E-Mails zu versenden und auch zu tracken nach Erfolg und so weiter. Ja, und das sind ja alles Use Cases, die keine Produktionsmitarbeitenden brauchen. Ne? Die IT-Unternehmen nutzen natürlich nicht unsere Mitarbeiter-App. Brauchen die ja nicht. Ja, aber was die brauchen, ist eine Möglichkeit für ihre Kommunikationsteams, maximalen Impact zu generieren. Ja, und deswegen sage ich natürlich, ne, weil Slack ist ja keine Lösung für Unternehmenskommunikation. Es ist halt nur, alles läuft unter dem Label Kommunikation. Und das war das, was ich eingangs meinte. Das ist eben sehr missverständlich, weil Kommunikation ist alles und nichts. Aber hier reden wir darum, dass irgendwo in der Zentrale jemand sitzt, der eine Strategie fürs Unternehmen hat und der die übersetzen muss, so dass jeder Mitarbeiter versteht, okay, das ist cool, ja, deswegen lohnt es sich hier meine Zeit zu verbringen. Und das ist ein dauerhafter Effort. Das ist nichts, was ich nur einmal mache.
Aber vielleicht mal eine Frage, du kennst ja aus dem Podcast dann vielleicht auch, ich versuche ja mal zu verstehen, wie groß sind die Firmen? Ich habe jetzt schon geguckt, ihr seid, glaube ich, ungefähr 800 Leute, ne? Mittlerweile weltweit, davon 160 so in Chemnitz. Aber was mich überrascht hat, ihr seid vom Umsatz her noch gar nicht so groß, zumindest das, was man von außen recherchieren kann. Da sah ich jetzt irgendwie so 15 Millionen oder sowas. Ist das richtig?
Nee, na, du hast ja, wenn du schnell wächst und dann irgendwie alle mit 2 Jahre Delay dann deine Zahlen dann reportest, dann hast du natürlich einen großen Gap. Nee, wir sind natürlich viel, viel größer. Also du weißt ja, für Software as a Service Unternehmen ist die zentrale Kennzahl ARR, also Annual Recurring Revenue. Und da werden wir nächstes Jahr, und zwar eher am Anfang nächsten Jahres, die 100 Millionen durchbrechen.
Okay, wow. Das ist also, für die letzten 12 Monate dann?
Ne, also Forward-Looking. Ne, Forward-Looking. Also okay. Der normale Revenue, der ist ja immer ein bisschen hinterher. Ne, weil du ja sozusagen, du schließt erst den Vertrag, hast dann praktisch die Summe schon eingeloggt. Ne, also wie so ein teurer Mobilfunkvertrag. Ne, also wenn du einen Mobilfunkvertrag mit der Telekom hast, dann, oder jetzt heute abschließt, dann sagen wir mal für 100 Euro im Monat, ja, dann hat die Telekom heute 1200 Euro Annual Recurring Revenue mit dir. Aber den richtigen Revenue hat sie erst nach 12 Monaten dann komplett in den Büchern. Ja, deswegen hast du immer diesen Effekt, dass der normale Umsatz ein bisschen hinterherhinkt gegenüber dem ARR.
Mhm. Okay, das heißt irgendwie dann schon wirklich signifikant. Muss ja auch sein, denn ich war schon überrascht und dachte mir, was müssen das für krasse Multiples gewesen sein? Ihr habt jetzt zuletzt eine Finanzierungsrunde gemacht. Ich glaube, letztes Jahr war das noch, ne? 21, wo dann General Atlantic reingekommen ist. Und da war dann die Rede von Unicorn.
Genau, wir haben jetzt 2 Runden gemacht mit General Atlantic. 21, aber die letzte tatsächlich jetzt erst im März. Also durchaus schon nach der Multiple-Korrektur im Markt.
Mhm.
Also deswegen waren wir besonders stolz drauf, dass wir da auch die Unicorn-Bewertung zeigen konnten.
War das dann erstmalig jetzt irgendwie im März?
Ja, das war erstmalig.
Und wir reden dann von einer Bewertung von, was ist da kommunikationsfähig?
Kommunikationsfähig ist, dass es eine Unicorn-Bewertung war und das ist, war dann nicht mehr viel Luft nach oben.
Okay. Ja gut, aber ich meine, hätte ja jetzt auch 2 Milliarden sein können. Ich meine, wer weiß.
Nein.
Okay. Und dann habt ihr auch relativ viel Geld aufgenommen jetzt nochmal. Also ich glaube, in Summe jetzt deutlich über 100 Millionen auch Cash in die Firma reingeholt, ne?
Genau, dazu haben wir jetzt auch noch eine Venture Debt, also eine Credit Facility noch mit uns gesichert, um uns da für einige Jahre jetzt erstmal sicher aufzustellen.
Und wofür braucht man das ganze Geld? Ich meine, das ist ja jetzt bei euch schlank gewachsen, ihr habt ja die Entwickler, du bist selber sozusagen wahrscheinlich der oberste noch Entwickler vom Mindset her, stelle ich mir so vor. Das Produkt wird schon im Silicon Valley benutzt, wie du gerade beschrieben hast. Was macht man mit dem ganzen Geld?
Ja, das frage ich mich auch immer. Wo geht nur dieses Geld hin? Nein, also Wachstum und Produkt. Ne? Also wenn du halt irgendwie über 50% year over year wächst in einem Enterprise Sales Umfeld, wir haben jedes Quartal zweistellig, sechsstellige Deals, also praktisch Neukunden, die irgendwie sechsstellig im Jahr zahlen. Du hast da also eine riesen Salesforce, die 6 bis 12 Monate an so einem Deal arbeitet. Auf beiden Seiten alles von Datenschützer, HR, IT involviert. Also einfach sehr teuer, diesen Vertrieb zu machen. Dafür bleiben Kunden dann sehr lange dabei. Also wir sind extrem sticky. 95% Gross Retention Rate, also das heißt, nur 5% unserer Kunden kündigen pro Jahr. Und die Net Retention Rate ist sogar noch deutlich besser. Ne? Also praktisch unsere Bestandskunden kaufen immer mehr von uns übers Jahr. Aber das alles kostet halt Geld. Du musst ja diese ganzen Sales- und Marketing-Leute erstmal bezahlen, die dir dann 6 bis 12 Monate später den Umsatz bringen. Und dadurch, dass wir jetzt also auch mit Blick auf nächstes Jahr auch in der Rezession davon ausgehen, stark weiter wachsen zu können, einfach weil Kommunikation so stark nachgefragt wird, bleiben wir da halt auf dem Gaspedal und investieren weiter auch darin, diese Teams zu verstärken. Und das andere ist das Thema Produkt.
Okay, also der Entwickler sozusagen zu bezahlen.
Ja, du hast ja, also wir haben jetzt auch 4 Akquisitionen gemacht, 3 davon allein jetzt in den letzten 18 Monaten, was eben genau daher kommt, dass wir eben nicht mehr die Mitarbeiter-App sind, also jedenfalls nicht mehr nur die Mitarbeiter-App, die wir mal vor 8 Jahren erfunden haben, sondern uns als Kommunikationsplattform verstehen. Ja, und das ist ein ongoing Effort, da praktisch das Produkt dafür hinzustellen. Also da musst du eben nicht nur ein Produkt warten und irgendwie dabei bleiben, sondern aus der Mitarbeiter-App ist praktisch eine komplette Plattform geworden mit Intranet, E-Mail, Planungslösung und so weiter. Ja, das heißt, da haben wir Zukäufe gemacht, diese Produkte müssen integriert werden und weiterentwickelt werden. Und das alles braucht halt Investment.
Okay. Wie gewinnt ihr denn Kunden? Also ich meine, ihr seid ja nicht die einzigen, nehme ich jetzt mal an, die das sozusagen anbieten in der Form oder zumindest grob in der Form. Beschreibt mal so ein bisschen das Umfeld und dann, wie kommt man an Neukunden ran? Also gerade bei so großen Konzernen kann man jetzt ja schlecht bei der Null anrufen und sagen, hallo, ich bin von Staffbase, ihr braucht eine Kommunikationslösung. Also wird es ja nicht gehen.
Du hast ja in jedem größeren Unternehmen eine Kommunikationsabteilung. Ja, also typischerweise ist da ein Chief Communication Officer, der an die CEO reportet oder ein VP Comms. Und diese Person ist unser Kunde. Ja, also in wenn das dann größere Departments sind, hast du dann noch eine Unterteilung auf interne Kommunikation und externe Kommunikation. Wenn es eine riesengroße Abteilung ist, also BMW zum Beispiel hat global über 400 Kommunikatoren, dann hast du dann noch mehr Verästelungen. Aber so ungefähr sieht das Buying Center aus. Die sind sehr eng am CEO dran, also oftmals direkter Reporting Path. Und wir sind dort ganz klar der strategische Partner, zumindest in unseren Kernregionen. Also in DACH, um dir mal ein Beispiel zu geben, haben wir ja unsere Jahreskonferenz, die Voices. Das ist praktisch die Konferenz für interne Kommunikation. Da hatten wir jetzt dieses Jahr im Mai war das in Berlin über 1000 Leute da. Und das ist der klare Branchentreff. Es gibt keine größere.
Also Kundengewinnung über Events.
Eine Kundengewinnung darüber, dass wir ganz klar der Vordenker für Kommunikation sind, dass die uns kennen über Events zum Beispiel, ne, unser Hausevent, über unsere Webinare, darüber, dass wir in den Medien, die lesen, vorkommen. Ne? Wir machen eine Salary Study zur internen Kommunikation, wo du sehen kannst, okay, wie vergleiche ich mich eigentlich mit meinen Peers? Wir haben jetzt einen super erfolgreichen Podcast gestartet, auch selbst Infernal Comms, die es tatsächlich auch in die globalen Charts geschafft hat, bei Spotify. Ja, also wir nehmen das Thema interne Kommunikation extrem wichtig. Wir glauben, das ist die eine zentrale Stellschraube, die du hast als Unternehmensleitung, um dein Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und das ist ein radikaler Kontrast zum Status quo, wie viele Unternehmen das heute sehen. Ja, und wir educaten einfach den Markt darüber. Ja, und das heißt halt, dass du den Effekt hast, dass Kommunikatoren, die das genauso sehen wie wir, die also verstehen, was sie eigentlich hier machen können, was sie, wie sie dem Unternehmen helfen können, seine Ziele zu erreichen, die finden Stuffbase super. Ja, und dann kommst du ins Gespräch. Und dann ist es also oftmals so, dass wir nicht gleich mit der kompletten Plattform reinkommen, sondern dass es dann irgendein Thema gibt, was dem Unternehmen am meisten auf den Nägeln brennt. Ja, und das kann also sein eine Mitarbeiter-App oder das kann sein, meine E-Mail-Kommunikation muss besser werden oder meine Kommunikationsplanung habe ich gar nicht, muss ich einführen. Ja, also wir starten oftmals irgendwo und gehen von da aus dann immer weiter.
Mhm. Und sag mal doch trotzdem ein paar Worte zum Umfeld. Also wie viele Firmen bieten was Vergleichbares an? Wahrscheinlich jetzt niemand aus deiner Sicht, aber ein paar wird es ja doch geben.
Ja, doch, natürlich. Also ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn du keinen Wettbewerb hast. Aber du hast zwei Gruppen, ne? Also die eine Gruppe ist, sind so diese Nischenanbieter, ne? Also im Bereich Mitarbeiter-App zum Beispiel. Da hast du locker 2-3 Dutzend Wettbewerber weltweit, oftmals nur regional tätig. Also weiß ich nicht, wenn du ein Prospekt hast in Kopenhagen, Dänemark, dann weiß ich genau, okay, da gibt es diese 2-3 lokalen Wettbewerber, die halt nur in Dänemark aktiv sind. Ja, vielleicht noch in Schweden und Norwegen. Also da gibt's bestimmt an die 30 Wettbewerber im Bereich Intranet. Ein bisschen weniger, aber sieht ähnlich aus. Im Bereich E-Mail genauso. Also du hast praktisch diese Point Solutions.
Und gibt's irgendwelche bekannten Großen, also die man auch kennen könnte?
Nein, im Bereich Intranet, ich meine, du hast Social Intranets angesprochen, ne? Hast du natürlich das ehemalige Koyo, also Halo, kennst du natürlich, ne, aus Hamburg, die da im Wettbewerb sind. Du hast natürlich im Bereich Intranet auch, musst du immer auch SharePoint mit nennen, von Microsoft, ne? Was wir nie als direkten Wettbewerb sehen, ne? Integrieren uns ja auch stark rein, haben ja auch eine Akquisition gemacht in dem Bereich, um im Microsoft-Ökosystem nativ mitspielen zu können. Aber es ist natürlich heute oftmals das am meisten genutzte Intranet-Produkt. Im Bereich Mitarbeiter-App, im Bereich E-Mail glaube ich nicht, dass es dass da andere Vendoren gibt, die man kennt. Wir haben zwei Wettbewerber, die für uns eigentlich für das Endgame relevant sind, die also ähnlich wie wir an einer Stelle angefangen haben und jetzt sich aufgemacht haben, die komplette Kommunikationsplattform zu werden, ne? Also Top-Down-Kommunikation. Das ist einmal ein irisches Unternehmen, Populo heißen die, Private Equity backed. Die haben jetzt, also ist auch jetzt so eine Kombination aus mehreren Private Equity Unternehmen, die jetzt zusammengesteckt worden sind. Und im Valley in Kalifornien sitzt noch First Up. Die beiden sind ähnlich groß wie wir, haben auch tolle Enterprise-Kunden und verfolgen die ähnliche Vision.
Okay, und jetzt haben wir verstanden, was ihr macht, und Geldgeber, zumindest in den späteren Phasen, war dann sozusagen General Atlantic. Darüber bin ich auch nochmal aufmerksam geworden auf euch. Der Jörn Nicolai, der war ja vor ein paar Wochen auch hier im Podcast, hat irgendwie von euch geschwärmt. Aber der war jetzt ja, typischerweise ist der nicht der Erste, der bei euch investiert, sondern es waren vorher, glaube ich, noch irgendwie, Jörg Binnenbrücker war, glaube ich, noch dabei, ne? Also ein Kölner VC. Wer hat noch so an euch geglaubt in der frühen Phase?
Unsere allerersten Investoren war Kiso, also im Prinzip Michael Greber als Business Angel, der interessanterweise auch der Business Angel bei Hoyoki war, also meinem ersten Startup, dort dann eine Stange Geld verloren hat und aber so ans Team geglaubt hat, dass er gesagt hat, okay, was auch immer ihr als nächstes macht, ich möchte dabei sein. Hat sich, glaube ich, ganz gut ausgezahlt, war aber ein super Vertrauensbeweis damals. Also Kiso, die ja auch in Bamboo investiert sind und Bubble, dann A-Runde, Capnemic, B-Runde, Headline, also ehemals E-Ventures, C-Runde, Insight Partners aus New York, also einer der größten VC.
Also es wird immer namhafter, namhafter.
Ja, also der Scope hat sich ja auch geändert. Also ich glaube, wir hatten für jede Runde genau den richtigen Partner. Also es macht jetzt keinen Sinn, in der A-Runde als kleines deutsches Startup irgendwie Insight mit reinzuholen. Capnemic war genau perfekt, um uns erstmal zu helfen, okay, was sind die ersten Schritte, wie mache ich überhaupt eine Budgetplanung, wie mache ich meine ersten Hires. Headline hat uns geholfen, den Sprung über den Teich zu machen. weil es ja praktisch auch eine duale Funkstruktur ist mit Deutschland und USA. Dann Insight natürlich der globale Fokus und die haben Communities of Practice, also so eine Art Inhouse-Unternehmensberatung mit über 100 Leuten, die dir praktisch unentgeltlich zur Verfügung stehen, richtig gute Leute. Und du sagst, ich möchte ein Customer Success Team aufbauen, wie mache ich das? Dann hast du da morgen ein Telefonat mit jemandem, der dir das erzählt, wie das geht. Das war also richtig wichtig bei der Professionalisierung von unseren Strukturen. Und dann natürlich General Atlantic, jetzt vor anderthalb Jahren dazu gekommen, als jemand, der auch den nötigen Horizont mitbringt, um uns auch jetzt mittelfristig zu unterstützen. Ja, also die haben ja eine Evergreen-Fundstruktur, also müssen jetzt auch nicht gleich übermorgen verkaufen, haben auch unsere Vision sehr gut verstanden. Ja, also das ist eben nicht um was Kleines im IT-Zoo oder der Firma geht, sondern das um strategisch hochbedeutsames Tool der Unternehmensführung. Und das hat super gepasst.
Und sag mal, wie viel gehört dir noch an der Firma?
Ja, die Gründer und die Mitarbeiter ja zusammen. Also wir haben ja auch ein umfangreiches ESOP-Programm, also Virtual Shareholding, dürften so bei um die 20% liegen.
Okay, also okay, gemeinsam. Okay. Aber du bist der zentrale Gründer oder wie viele Co-Gründer gibt es noch?
Nee, wir hatten drei Gründer und drei Early Employees, also Mitarbeiter der ersten Stunde, die auch einen signifikanten Anteil auch mit haben. Ja, das heißt insgesamt 6 Leute. Mhm.
Und was ist so der Long-Term, hast du jetzt ja gerade inhaltlich beschrieben, was ihr machen wollt, aber das heißt dann auch, da kommt nochmal eine weitere Finanzierungsrunde oder es gibt dann irgendwann, wenn die Zeiten wieder besser werden, auch ein IPO?
Ja, ich meine, IPO ist ja nichts weiter als eine Finanzierungsrunde.
Ja.
Sicher. Also du weißt, wie wir drauf schauen ist, wenn du dir überlegst, wer reportet denn an den CEO in einem großen Unternehmen, dann ist Communications, also Chief Communication Officer, ist das einzige Department, was noch keinen Stempel drauf hat. Ja, also Sales hat Salesforce, HR hat Workday. Communications, es gibt keinen Stempel drauf. Es gibt keinen Software-Vendor, der sich um diese Zielgruppe kümmert. Und gleichzeitig sehen wir, dass dieses Thema extrem wichtig wird. Ich sage immer, wenn du jetzt schaust, so vor 20 Jahren, da waren irgendwie deine Prozesse total wichtig und dann ist so ein Unternehmen wie SAP hochgekommen, ne? Also Prozessverwaltungssoftware. Dann hast du jetzt irgendwie vor 10 Jahren diesen Schwung gehabt, dass alle gesagt haben, hier Daten, AI, ne? Also wenn du nur wüsstest, was du weißt und so. Da kam dann also auch so eine neue Generation von Unternehmen und jetzt hast du sowas wie Snowflake oder so, die immer noch fantastisch unterwegs sind, auf Basis von diesem von Daten als Ressource. Und wir sehen ganz klar, dass in der Zukunft das Narrativ die zentrale Ressource ist, die du hast als Unternehmen. Also was ist die Story, die deine Mitarbeitenden, die deine Kunden, die deine Investoren überhaupt von dir sehen? Was glauben die, was glauben die nicht? Und das ist also ein Thema, auf dem du ein richtig großes Unternehmen aufbauen kannst. Und was halt Salesforce for Sales ist oder Workday for HR, das will Staffbase für Kommunikation sein.
Und welche Rolle spielt bei der ganzen Geschichte jetzt euer Standort? Ich meine, wenn ich mir so anhöre, dann ist es ja trotzdem, das kann man ja auch lesen, ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr ausgerechnet aus Chemnitz kommt. Also ich meine, wir wissen jetzt, du bist sozusagen Chemnitzer, du bist da aufgewachsen und hast da studiert und so, aber sagen dann nicht auch Investoren, Mensch, irgendwie Martin, so langsam mal Richtung Berlin oder weiß ich nicht, sogar Richtung Silicon Valley gucken und so und du sagst, nee, wir bleiben schön hier?
Chemnitz hat natürlich mit all dem irgendwie gar nichts zu tun, auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder sehr viel zu tun. Ja, also es ist so ein bisschen, ich kann dir jetzt beide Geschichten erzählen. Ne? Also es hat natürlich erstmal gar nichts damit zu tun, weil wir als Staffbase heute extrem global sind. Ne? Also von Vancouver, New York bis hin nach Sydney, es sind 3/4 der Firma irgendwo anders und mehr als die Hälfte sogar außerhalb Deutschlands. Unsere Kunden sind global, hat also überhaupt nichts mit Chemnitz zu tun. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat Chemnitz schon was damit zu tun, dass wir verstanden haben, was wir eigentlich machen. Ja, also es ging schon damit los, dass wir so in der Anfangszeit, als wir die Mitarbeiter-App erfunden haben, also super connecten konnten mit unseren Kunden. Ja, also in so einer Bubble irgendwo mit 20 anderen Startups im Gebäude, sondern da, wo wir sitzen, da ist halt noch ein Gabelstaplerverleih und also Working Class. Ne? Und unsere ersten Kunden waren auch Unternehmen, die halt typischerweise nicht in Berlin-Mitte sitzen, ja, sondern irgendwo. Ja, also typische German Hidden Champions, irgendwie ein Dorf, eine Fabrikhalle und ein Weltmarktführer. Ne? Und das waren die Unternehmen, die zuerst verstanden haben, dass sich hier was ändert und dass sie eine viel schnellere, direktere Möglichkeit brauchen, um mit allen ihren Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Und da haben wir immer schon einen super Draht gehabt zu den Leuten, weil wir das so null Bullshit-mäßig, weil wir es komplett verstanden haben, was sie eigentlich wollen und brauchen. Und dann kam natürlich, ne, wenn du jetzt vor ein paar Jahren zurückdenkst, was da in Chemnitz alles so passiert ist, haben wir nochmal so richtig, glaube ich, hier sehr früh verstanden, was das eigentlich heißt, so ein Narrativ zu haben, so ein Stempel auf irgendjemanden drauf, ja, wo du dann gar nicht mehr wegkommst. Ja, und das ist, ich habe ja neben mir so den letzten Report von Club of Rome, Earth for All, das ist vor 3 Wochen praktisch rausgekommen. Da sagt Club of Rome, die größte Herausforderung der Menschheit ist nicht irgendwie Krieg, ist nicht Pandemie und ist auch nicht Klimawandel, auch wenn das alles drei ist, richtig schlimm ist, sondern es ist die Möglichkeit zwischen Truth und Fake zu unterscheiden. Ja, weil das die Grundlage ist für alles Weitere. Also wir müssen irgendwie in der Lage sein, miteinander zu sprechen, irgendwie eine Grundlage zu finden, eine Kommunikation zu finden. Und das ist halt was wir hier in Chemnitz praktisch schon seit Jahren so aus erster Reihe sehen dürfen, was halt passiert, wenn Gesellschaften auseinanderdriften oder wenn eine vorherrschende Meinung in den Medien über etwas da ist. Ja, und das sind einfach, das sind so Beobachtungen, die du machen konntest. Und das ist ja schon letztes Jahr dann eingeflossen in diese Kulturhauptstadtbewerbung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 2025 wird Chemnitz ja Kulturhauptstadt sein von Europa. Die Bewerbung, die hat ja auch komplett nur darauf abgezielt, okay, hier ist praktisch schon komplettes Kind in den Boden gefallen. Hier gibt es also sich komplett gegenüberstehende Teile der Gesellschaft, so ein bisschen, was wir in Amerika gerade beobachten können. Wie können wir das denn wieder kitten? Ja, so, und das heißt, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Startbase. Was wir ja machen für Unternehmen, ist, dass wir sagen, okay, auch wenn da draußen immer mehr Division herrscht, also immer mehr Unfähigkeit, miteinander überhaupt ins Gespräch zu kommen. Hier im Unternehmen müssen die Leute ja zusammenarbeiten. Also hier im Unternehmen müssen wir in der Lage sein, so eine gemeinsame Sicht auf die Realität, zumindest auf einen Teil der Realität herzustellen, um überhaupt in der Lage zu sein, zusammen Innovationen voranzubringen, Kunden zu bedienen und so weiter. Ja, und das haben viele andere noch nicht in dieser Schwere begriffen, was da eigentlich gerade auf Unternehmen zurollt.
Aber sagst du jetzt gerade, dass Chemnitz sozusagen falsch auch eingeschätzt wird, sozusagen von denen, die aus der Ferne drauf gucken, also der Stempel, den Chemnitz sozusagen hat oder Sachsen hat, ist der denn aus deiner Sicht falsch de facto?
Ja, also ich meine, es ist ja nie was schwarz und weiß, weißt du? Klar, es ist jetzt die typische Stadtgesellschaft irgendwie in der sächsischen Kleinstadt, eine andere als in Berlin-Mitte. Aber hier wohnen ja jetzt nicht nur Arschlöcher. Ja. Und das wird natürlich immer, also klar, so funktionieren ja Medien. Ja. So funktionieren Erzählungen. Ja. Und dann stellst du halt auch mal was verkürzt dar.
Aber ist denn schwer, Leute zu bekommen? Also sagen wir mal, es ist ja auch eine große Diskussion. Ich will jetzt gar nicht zu groß fahren. Aber nur mal so, ist es denn für dich jetzt eine Herausforderung? Wahrscheinlich ist die größer oder ist die vielleicht sogar ein bisschen kleiner, weil der Wettbewerb ein anderer ist, jetzt Leute für Chemnitz zu gewinnen, als für Berlin zu gewinnen?
Also du rekrutierst nicht nach Chemnitz rein, ja, sondern du rekrutierst in Chemnitz und da hast du einen großen Talentpool. Also es gibt ja mehrere gute Universitäten, also Universitäten und Fachhochschulen in der Gegend. Es ist eine bevölkerungsreiche Gegend, ne, 1 Million Menschen im Einzugsbereich. Und du hast die ganzen Exil-Chemnitzer, machen tatsächlich gute Hires immer aus dem Bereich von Leuten, die dann irgendwann mal vor 10 Jahren nach München, Düsseldorf, Hamburg gegangen sind, dort sich eine Karriere aufgebaut haben, jetzt zu dem Punkt kommen, wo sie über Familiengründung nachdenken und feststellen, dass halt in Chemnitz zum einen die Großeltern sind von den Kindern, die auch mal gebraucht werden können, und zum anderen ein Haus nur 20% von dem kostet, was es woanders kostet. Das heißt, die kommen dann zurück und sind dann ganz überrascht, dass es da mittlerweile dass Chemnitz von heute gar nicht mehr das ist, was sie mal verlassen haben, sondern dass es also auch hier richtig, richtig coole Jobs gibt. Und also das ist ein Punkt, aber ne, wir haben 150 Leute in Chemnitz von 800. Das heißt, wir versuchen es gar nicht als Leute dann nach Chemnitz zu rekrutieren, sondern wir gehen halt dahin, wo die Leute sind. Ja, und das, deswegen war ja New York unser zweiter Standort. Ne, Chemnitz und New York, das war eine ganz bewusste Entscheidung, jetzt nicht in Amerika zu einem Low-Cost-Standort zu gehen, sondern zu sagen, unser Low-Cost-Standort ist Chemnitz. Und wenn wir aber jemanden brauchen, der das schon mal gemacht hat, also jemand, ne, der in einem Software-as-a-Service-Unternehmen schon mal eine Senior-Rolle hatte, dann heiern wir diese Leute in New York, nicht in Chemnitz. Mhm.
Aber seid ihr jetzt schon mit den 160 Leuten wahrscheinlich dann nicht einer der größten Arbeitgeber? Dafür ist dann die Stadt nach wie vor noch zu groß. Ne? Da seid ihr jetzt nicht irgendwie in den Top 10 der Arbeitgeber da vor Ort?
Wir könnten in den, also wenn du die 800 siehst, sind wir auf alle Fälle in den Top 10. Wenn du jetzt nur die vom Standort siehst, dann glaube ich nicht. Es gibt natürlich viele, viele mittelgroße Unternehmen, die da größer sind als wir.
Und von der Bewertung her, seid ihr die wertvollste Firma in Chemnitz wahrscheinlich?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja tatsächlich vor den Toren der Stadt eins der ältesten Startups eigentlich Deutschlands, die Comsa. Eigentlich ganz spannende Geschichte. Da weiß ich jetzt nicht, was die Bewertung der Comsa ist. Das ist
was wenn machen du, wenn,
die machen im Prinzip, die sind praktisch der ganze Behind-the-Scenes-Dienstleister für die ITK-Wirtschaft. Also wenn du dein Handy, ne, was du in der Hand hältst, das ist wahrscheinlich hier in Chemnitz durch Logistikzentrum durchgegangen. Ne? Oder wenn du einen DSL-Router von irgendwem geschickt bekommst, dann machen die das. Dann, wenn du hier irgendein Handyladen hier in der Einkaufsstraße bei dir vor Ort hast, dann kriegen die ihr Zeug inklusive Promomaterial und sowas wahrscheinlich alles von der Comsa. Und die sind neulich, erst vor ein paar Wochen gab es einen großen Deal mit einer UK-Company, wo die praktisch gemerged sind. Die Bewertung kenne ich nicht, die könnte aber durchaus über uns erwähnen.
Okay, aber du bist jedenfalls einer jetzt der erfolgreichsten Söhne der Stadt, kann man sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ein anderer erfolgreicher Sohn der Stadt, den man auch deutschlandweit kennt, oder den man noch mehr kennt als dich, zumindest bislang, der läuft ab und zu mal durch dein Büro, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
Ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst, weil Chemnitz ja natürlich gemessen am Image und der Größe der Stadt erstaunlich viele Prominente hervorbringt.
Dann sag mal ein paar Beispiele, dann sag ich Stopp bei dem Richtigen.
Jetzt muss ich mal überlegen, wie alt bist denn du?
Ich 43.
Ja, guck mal, es geht ja mit Kati Witt los. Ne?
Oh ja.
So, ne, also Chemnitz, die große Sportstadt, ist da bei mir nie so richtig angekommen, muss ich sagen, als großer Sportler. Aber Kati Witt natürlich. Du spielst jetzt auf Michael Ballack an.
Ja, ne? Genau.
Der, weil ich jetzt im Vorgespräch erzählt habe, dass der vor zwei Wochen plötzlich durch unser Büro gelaufen ist. Aber du kennst natürlich auch Kraftklub.
Ja,
als die Chemnitzer Band.
Sind bei uns aufgetreten, ja. Also Weltklasse, ja. Ja.
Ja, siehst du. Ja. Und das ist auch, das ist halt so die, das ist ja auch absurd eigentlich, dass du eine Stadt hast mit 240.000 Einwohnern, die irgendwie so ein mieses Schmuddel-Image hat. Und plötzlich hast du doch eine ganze Reihe von Leuten, die da eigentlich irgendwie bekannt sind oder die irgendwas Cooles machen.
Sag mal ganz kurz, Michael Ballack von heute. Ja. Also Kraftklub kennen wir ja, kennst du die auch? Also seid ihr mit denen auch so, kennt man sich da? Also du und die Kraftklub-Leute oder gibt es da so eine Stadtgesellschaft, die sich schon so kennt?
Ja, ich glaube, da gibt's, also natürlich kennen Leute und die Kraftklub ist ja in einem Chemnitzer Club groß geworden, da jetzt auch tatsächlich in unseren Keller zieht praktisch. Na, also da schließt sich auch der Kreis, also als Staffbase-Mitarbeitende kannst du bald praktisch den ganzen Tag bei uns arbeiten und dann runter zum Feiern gehen und dann, wenn die morgens um 6 zumachen, wieder zu uns hochkommen und weitermachen.
All-Nighter,
Genau, All-Nighter, genau. Genau. Und da wirst du auch Kraftklub sicherlich mal sehen können, weil der Vater von den beiden das ja betreibt. Ne? So, also da kennt man sich schon irgendwie, ist aber jetzt nicht, von mir zumindest nicht der engere oder erweiterte Freundeskreis, ne? Sondern man hat sich mal gesehen. Ich glaube, ich habe mit dem Felix mal einen legendären eine Zugfahrt gehabt von Chemnitz nach Berlin, die wir gemeinsam bestritten haben. Mhm. Aber mehr Touchpoints gab es da bisher nicht. Nee.
Ihr habt ja auch einen SPD-Oberbürgermeister. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es ist nicht so, dass es jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, klingt jetzt erstmal sehr bürgerlich, sehr normal, SPD, wenn man so ein bisschen guckt. Irgendwie, während du gerade erzählt hast, habe ich versucht, meine Erinnerung an Chemnitz, ich bin da, glaube ich, einmal nur durchgefahren, aber es sieht bei Wikipedia so sehr schön aus, muss ich sagen. Also, ja, hier das alte, das neue Rathaus am Chemnitzer Marktplatz, so. Das Gründerzeitquartier Kassberg sehe ich hier gerade. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was Michael Ballack wollte.
Ja, nein, also wir sitzen in einem in Europas, also ehemals Europas größter Textilmaschinenfabrik. Also ich weiß jetzt nicht, ob du und deine Hörer wir irgendwie Chemnitz irgendwie kennt. Ja, ich möchte jetzt auch nicht so eine große Geschichtslektion anheben, aber das war ja im Kern eine super kleine Stadt. Dann kam die Industrialisierung, da ist die Stadt komplett explodiert. Da hast du praktisch alles gehabt, was du heute im Citykiller hast, von Venture Capital bis hin zu irgendwelchen internationalen Unternehmern, die das irgendwie aufbauen. Das waren so 50 Jahre Blütezeit, wo praktisch dort lauter Unternehmen aus dem Boden geschossen sind. Also Audi zum Beispiel hatte seinen Hauptsitz mal in Chemnitz. Die Stadt Chemnitz hat damals sogar Audi vom Konkurs gerettet, ne? So reich waren die. Und das war ein paar Jahrzehnte Blütezeit. Und danach ging es dann wieder runter. Ja, ziemlich steil. So, und wir sitzen halt in einem von diesen Industriegebäuden, haben da so ein 2000 Quadratmeter offenes Loft, 5 Meter Deckenhöhe, richtig cool. Und das gehörte bis vor kurzem noch der Treuhand. Ja, also sprich Staatsbesitz. Mhm. Und als Siemens dann als größter Mieter vor 3 Jahren da ausgezogen ist, stand das Ding plötzlich halt fast komplett leer. Und dann haben die das an einen Immobilienfonds aus Leipzig verkauft, der in Leipzig schon sehr erfolgreich die ehemalige Spinnerei dort revitalisiert hat. Also Neo Rauch zum Beispiel hat dort sein Atelier, also ob du den kennst.
Ja, natürlich, ein Maler.
Und, ja, genau. Und viele Startups, auch der Inkubator von der HAL sitzt dort. Also richtig coole Fabrikloft-Struktur dafür für Startups. Und genau das Gleiche machen die jetzt auch in Chemnitz mit dem Wirkbau. Und wir waren sozusagen dort der erste Ankermieter der neuen Generation. Ne? Also bisher ist dort Gabelstaplerverleih. Jetzt sind wir da hingekommen. Jetzt kommt als nächstes halt der Club und noch ein paar andere coole Sachen. Und da denke ich jetzt, um den Bogen zu Michael Ballack zu schlagen, die Spekulation wäre jetzt, dass er dort in diesem Immobilienfonds engagiert ist.
Ah, das heißt, er guckt sich mal an, was mit seinem Geld da so gemacht wird, sozusagen.
Das ist die Spekulation, genau.
Aber als du ihn da trafst, war ihm klar, dass irgendwie, zumindest wirtschaftlich gesehen, er jetzt vor der Ablösung steht als erfolgreichster Sohn Chemnitz?
Oh, ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. wir haben uns jetzt nicht über Risikoanlagen unterhalten oder über Kontostände. Nein, ich glaube, es war einfach cool. Ja? Es war aber auch nicht... Es war jetzt nicht so eine außergewöhnliche Situation, wie du das jetzt, wir sind dort ja nicht auf dem Dorf. Ja, ist ja nicht so, dass du jetzt, Gottes Willen, was macht ihr hier? IT-Startup gibt's ja gar nicht. Ja, es gibt natürlich auch andere Startups, es gibt andere IT-Unternehmen mittlerweile. Fachkräftemangel ist auch in Chemnitz angekommen. Also ist jetzt nicht eine extrem außergewöhnliche Situation gewesen.
Aber es ist schon auch wieder auch das Motiv, es hilft ja, glaube ich, auch. Ich meine, die Geschichte, finde ich, ist schon, wenn man sozusagen ein bisschen zu euch recherchiert, dann kommt das schon immer mit. Also ich meine, ich habe ja auch den Podcast so eröffnet, das ist irgendwie so das, was man sich sofort merkt, okay, das sind die Jungs aus Chemnitz, also zumindest in Deutschland. Also finde ich, wenn ich hier Staffbase höre, die Artikel sind da, also die deutschsprachigen Artikel sind davon dann schon geprägt.
Ja, ist richtig und das ist so lachendes und weinendes Auge, ne? Weil, also auch, ne, wie du schon sagst, es ist natürlich sticky. Noch besser ist, wenn ich dir meinen Ausweis zeige, wo steht Karl Marxstadt drin, ne? Weil ich in Karl Marxstadt genau. Geboren bin. Ja, dann reden wir jetzt noch eine halbe Stunde über Sozialismus und so weiter. Auf der anderen Seite lenkt es natürlich total davon ab, was die 800 Leute bei uns gerade jeden Tag machen und leisten. Und das hat halt so gar nichts mit Chemnitz zu tun, sondern es ist eigentlich, ich finde eigentlich viel spannender, die Frage, was hält eigentlich die Welt zusammen? Ja, wie schaffen wir es eben sowas, was man jetzt in Amerika gerade sieht? Ja, diese zwei Lager, die sie überhaupt nicht miteinander reden können, wie schaffen wir das zu fixen? Ja, und das ist ja das, was wir für Unternehmen machen und für die leisten. Und da lenkt es natürlich ab, wenn es jetzt alles so verdichtet ist auf so eine Diskussion von, das sind die Jungs aus Chemnitz, die jetzt irgendwas geschafft haben.
Klar. Aber gab es, letzte Frage dazu, gab es denn wirklich mal eine ernste Diskussion, einen ernsthaften Vorschlag, in der früheren Phase vielleicht noch nach Berlin umzuziehen oder so?
Es mag mal den einen oder anderen Boardmember gegeben haben, der sowas mal angeregt hat, aber wie du siehst, hat das nicht zum Erfolg geführt.
Der ist doch nicht mehr da.
Doch, der ist auch da und hat tatsächlich neulich auch mal da der öffentlichen Mea Culpa gemacht. Wir sind übrigens auch in Berlin, ja? Ist der am schnellsten wachsende Standort in Deutschland. Sind jetzt 80 Leute ungefähr in Berlin. Also haben da ja auch vor 2 Jahren Unternehmen akquiriert. Also es ist ja nicht so, also ne, der Kraftclub-Song, ich will nicht nach Berlin, ist ja am Ende auch nur ein Narrativ. Ja? Also Felix wohnt mittlerweile auch in Berlin und wir haben natürlich auch einen Standort in Berlin.
Sag mal, was ist denn euer größtes Land nach Deutschland von den Kunden her?
USA.
Ganz klar. Okay. Und das heißt, da hast du dann relativ viele Amerikaner im Team, die vor Ort dann Sales und Akquise machen?
Genau, unsere Teams sind in New York, in Vancouver und in Kelowna, also aufgeteilt nach Kanada und USA. Hm.
Welche Rolle, ich frage jetzt mal aus eigenem Interesse, spielt bei euch das ganze Thema Review-Plattform? Also wir haben ja nun selber eine, habe ich gerade von erzählt. Du hast gerade auch schon mal von Gardner und so erzählt. Ist das mittlerweile für euch der entscheidende Kanal oder der zweite Kanal neben der eigenen Content-Produktion?
Ja, also es kommt drauf an. Wir sind ja nun im absoluten Enterprise-Segment unterwegs. Das heißt, da kaufst du jetzt nichts, einfach nachdem du mal kurz gegoogelt hast und dann machst du irgendwie eine Online-Demo und dann gibst du deine Kreditkarte ein. Das heißt, für uns ist es vor allen Dingen wichtig, mit so den Analysten, die also wirklich im Enterprise-Bereich unterwegs sind, also Gartner und Forrester, denen zu helfen, zu sehen, was hier gerade der Trend ist im Markt, ne? Diese Kommunikationsplattform, die da entsteht, damit die ihre Reports entsprechend schreiben. Das ist also für uns die Top-Priorität. Und dann schauen wir uns natürlich an, was sind die Review-Plattformen, die unsere Kunden so nutzen, wenn sie eher so einen Background-Check machen wollen. Also eine Review-Plattform ist für uns nicht so ein Discovery-Ding. Also ist, ne, unsere Kunden kennen Staffbase typischerweise schon, einfach weil wir in dieser spitzen Nische so bekannt sind. Sondern es ist eher so ein Thema, okay, wie grenzt sich jetzt Staffbase von seinen Wettbewerbern ab? Und da hilft es natürlich dann, wenn du eine Review-Plattform, die Leute kennen, rausholst und zeigen kannst, guck, da oben rechts, da ist Staffbase und da unten links sind die zwei anderen, die du dir gerade anschaust.
Also es spielt schon eine Rolle und ihr macht da schon auch aktives Marketing auf diesen Plattformen?
Ja.
Ah, das ist doch erfreulich. Übrigens, hast du eigentlich auch was mit dem Basketball in Chemnitz zu tun, glaube ich, weil das ist ein anderes Narrativ, das ich verfolgt habe. Ich bin Amateursportfan, auch gehe in Hamburg regelmäßig Hamburg Towers gucken und die haben regelmäßig, also noch zu Zweitliga-Zeiten schon, gegen Chemnitz gespielt und ich glaube, einige der besten Spieler dort in der zweiten Basketball-Liga, die arbeiten jetzt bei euch.
Ja, ich bin ja 1,75 groß, wollte immer Profi-Basketballer werden. Das ist
schwierig,
nein,
ja?
Nein. Nee, ich bin ganz schlecht im Basketball, aber die Niners sind eine unfassbare, ist auch wieder so eine Chemnitzer Geschichte, ne? Dass du halt da irgendwo in der Provinz plötzlich schaffst, einen richtig guten Basketballclub aufzubauen. Und zwar, das Besondere ist ja die Sponsorenstruktur von dem Verein. Ne? Also du hast jetzt nicht den einen großen Sponsor, der da irgendwie ein paar Millionen reinlegt jedes Jahr, sondern im Prinzip machen die das, was sonst überall sonst in Deutschland so ein normaler Fußballclub macht. Ne? Die holen sich also von den Mittelständlern, holen die sich halt da ihre doch durchaus kleinen Sponsorenbeträge und machen es dann aber über die Masse. Ne? Und über die richtig gute Arbeit in den letzten Jahren ist es dem Verein gelungen, da also einen richtig stabilen, ich sage mal so, SC Freiburg des Basketballs aufzubauen und richtig gute Arbeit zu machen, auch eigenen Nachwuchs hinzukriegen und dann die Halle ja immer voll zu kriegen und 5000 Leute, die da zum Basketball pilgern, was ja auch wieder dann mit der klassischen Chemnitz-Erzählung irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst, ja, dass da die lauter junge Leute irgendeinem halbamerikanischen Team dazu jubeln. Genau, und das war also schon sehr früh ein Thema, dass also die Hälfte von unseren Chemnitzer Mitarbeitern sind halt da Niners-Fans und findest du dann jedes Wochenende dann in der Halle. Und dann hat sich das halt ergeben, dass der damalige Kapitän und zentrale Spieler der Niners, der Malte, dann bei uns, also mit uns, als ein Werkstudent bei uns gewesen ist, bei uns seine Masterthesis geschrieben hat, also hat er studiert nebenbei. Und dann tatsächlich neben seinem BBL-Kapitänsjob dann noch eine Saison dann bei uns praktisch im Teilzeit im Employer Branding gearbeitet hat. Ja, da ist er auch immer noch, auch wenn er jetzt in dieser Saison praktisch seine Basketballkarriere an Nagel gehängt hat.
Okay, also, aber auch das zeigt ja irgendwie, wir machen jetzt richtiges Stadtmarketing hoffentlich. Also Club, Band, sagen wir mal Grown-Up, Startup seid ihr nicht mehr und dann irgendwie auch Profi-Team, wo man sich so drauf einigen kann mit dem richtigen Spirit und alles hängt ein bisschen miteinander zusammen und man hat das Gefühl, so da gibt es Leute, die die Stadt so gemeinsam nach vorne bringen und das ist ja, also auch wenn ich jetzt keine Beziehung habe zu Kevin, das ist ja mega erfolgreich oder erfreulich zu sehen, dass sowas funktioniert und dass dann da auch so die Menschen da irgendwie zusammenhalten und ich glaube, der Malte, ich hätte den schon immer so ein bisschen als Fan oder als Basketballbeobachter so wahrgenommen, weil der so ein sehr ehrgeiziger Typ war und auch gegen die Towers immer genervt hat auf Chemnitz Seite und da guten Dreier hat. Und da habe ich immer schon gedacht, okay, wer ist eigentlich für ein Typ? Und jetzt dann wahrgenommen, okay, der ist bei Staffbase. Also man hat das Gefühl, da geht was voran, so ein bisschen in der ganzen, also in der Verbindung der verschiedenen Elemente in der Stadt.
Ja, definitiv. Also das macht richtig Spaß. Na, also im Ziel kannst du sagen, die Stadt hat so die Talsohle vor ein paar Jahren so durchschritten, ja, und jetzt geht's voran. Und jetzt mit den Niners, das schließt vielleicht nochmal den Bogen zu vorhin, wo du meintest, okay, wo kriegt ihr eigentlich eure Leute her, in so einer Stadt, ne? Wir sind ja Trikotsponsor mittlerweile, ne? Also wenn du jetzt mal genau hinschaust, wenn's nächste Mal die Niners euch in Hamburg ärgern, dann findest du da das Duffys-Logo ganz präsent. Und ein zentrales Thema von unserem Sponsoring ist ja, dass wir das Weihnachtsspiel sponsern, also das letzte Heimspiel der Saison. Und das ist traditionell das Spiel, wo du also viele von diesen Expats da hast. Also es gibt ja, die Stadt hat ja nach der, also zur Wendezeit weit über 300.000 Einwohner gehabt, also 350.000 etwa. Heute waren es 100.000 weniger. Und die meisten, die gegangen sind, sind also so in unserer Generation. Und die kommen halt dann einmal im Jahr wieder nach Hause, um ihre Mama und Papa zu Weihnachten da zu besuchen. Und das ist dann, wenn sie praktisch in der Halle vorbeischauen. Also die Niners sind ja auch deswegen sehr stark auf Social Media präsent, weil viele Niners-Fans gar nicht in Chemnitz wohnen, sondern halt irgendwo sonst, aber ursprünglich aus Chemnitz kommen. So, und das Weihnachtsspiel ist für uns der Ort, wo wir praktisch dann richtig groß auffahren, wo wir den ganzen Spieltag sponsern und wo du dann praktisch Speed-Datings machst mit Staffbees und wo wir dann versuchen, diese Leute an Staffies zu binden, was gar nicht unbedingt in Chemnitz sein muss. Ne? Also wir haben jetzt jemanden eingestellt, der stammt aus Chemnitz, war dann jetzt fast 10 Jahre bei uns in Young, ist in München hängen geblieben, aber finde es trotzdem super geil, aus München heraus für den Chemnitzer Unternehmen zu arbeiten. Ja, und das ist so diese Chemnitz-Mafia, die du ganz klar an den KPIs ablesen kannst, was so Fluktuationsrate anbelangt. Es ist einfach eine andere Bindung, die Leute haben zum Unternehmen.
Aber das heißt, man hat wirklich, um dein Wort, Narrativ und Story, man hat das gemeinsame Narrativ, das gemeinsame Ziel, diese Stadt über die Firma nach vorne zu bringen. Weil man daherkommt, wenn man da irgendwie verbunden ist. Das ist ja schon auch irgendwie einmalig und finde ich, gibt euch eine ganz besondere Dynamik irgendwie.
Ja, ich glaube, mach's mal nicht an der Stadt fest. Ja, ich glaube, was alle einfach geil finden, ist, dass du so dieses Underdog-Image hast, ja, und dass du es einfach kannst, ja, also dass dir keiner zugetraut hat, einfach weil du da bist, wo du bist, auch wenn das für dich eigentlich gar nicht relevant ist, und dass du es dann trotzdem allen zeigen kannst. Ich glaube nicht, dass wir hier antreten und sagen, wir wollen Stadtmarketing machen. Ich glaube, was Duffys hier macht, ist weniger was für Chemnitz, sondern das ist also, ich glaube, das erzählt mehr über, weiß nicht, von Aachen, Heidelberg, Rostock, Böblingen. Also du kannst überall ein tolles Unternehmen aufbauen. Du musst das nicht in München oder Berlin sitzen.
Ja, also auch jetzt mit diesem Weihnachtsspiel, das finde ich total inspirierend. Also das ist eine, da passen einfach die Elemente super zusammen, die Puzzlestücke, das so zu machen, das so zu sehen. Kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere, der das hier hört, sagt, okay, sowas müssen wir da irgendwie auch schaffen bei uns, ob es nur um Basketball ist oder um Eishockey oder Hockey oder was auch immer es ist. Also, ja, inspirierende Geschichte. Was glaubst du, wie groß kann man das kriegen? Also jetzt, wenn jetzt General Atlantic einsteigt bei einer Milliardenbewertung, dann denken die ja, es wird 3-4 Milliarden groß werden. Was denkst du an Bewertung? Was ist da drin?
Na, wir wären riesengroß.
Also, sag mal eine Zahl.
Wie bist du denn? Guck doch mal, wenn du jetzt heute Salesforce dir anschaust oder Workday, dann wachsen sie ja immer noch. Ja, von der Bewertung. Und
wir reden jetzt über Firmen, die sind dann mehrere 100 Milliarden wert, ne?
Ja, natürlich. Also ich habe das ernst gemeint, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass die Fähigkeit in Kontrolle zu sein über das, was Leute über dich denken als Unternehmen. Ja, das ist ein absolut entscheidendes Thema für viele Unternehmen. Ja, und das ist das einzige Thema, was du schnell genug managen kannst. Also ich könnte ja noch eine Geschichte erzählen von einem unserer wichtigsten Erstkunden, die wir hatten vor 8 Jahren, die Firma Fiesmann, ne, also Heizkessel, hast du vielleicht auch bei dir im Haus.
Ja.
Und also eine von diesen Inhaber, also familiengeführten Unternehmen, die sehr stark verwurzelt sind mit ihrer Region, mit ihren Mitarbeitenden, tolle Produkte, stolz auf die Produkte. Und dann haben die aber halt schon sehr früh festgestellt, Mensch, das mit dem Klimawandel, also das ist irgendwie auch unsere Schuld, ne? Weil wir verbrennen halt Öl und Gas. Hat das Unternehmen sehr früh festgestellt, dass sich was radikal ändern muss, wenn es das Unternehmen in 10 Jahren noch geben soll. Ja? Und das war aber überhaupt nicht einfach, weil irgendwie alle Fiesmann ja mit Öl- und Gasheizungen gleichgesetzt haben. Ja, also die eigenen Mitarbeitenden, die teilweise in der dritten Generation dort gearbeitet haben, die eigenen Partner. Ne? Du hast ja diese Fachhandwerker, die sozusagen dann die Therme einbauen. Und ne, alle Kunden und so weiter. Ja, und das heißt, die standen vor der Herausforderung. Also Max Fiesmann hat zu mir gesagt, wir mussten uns komplett neu erfinden. Und um zu ändern, wer wir sind, mussten wir erstmal ändern, wer wir glauben, wer wir sind. Ja, also es beginnt ja im Kopf, dass ich verstehe, okay, auch wenn jetzt ein Großteil unseres Umsatzes irgendwie mit Öl- und Gaskesseln irgendwie gemacht werden, unsere Zukunft liegt woanders und deswegen shiften wir uns unseren Fokus. Ja, und das war für uns eine ganz besondere Sache, als wir das vor ein paar Wochen gesehen haben. Olaf Scholz hat Fiesmann besucht in Allendorf an der Eder in Nordhessen. Und da haben alle Mitarbeiter so ein T-Shirt getragen. Ja, Möglichmacher der Energiewende. Und der Scholz, der hat 5 Minuten Zeit für eine Pressekonferenz und redet dann dort, dass er komplett beeindruckt ist, wie die Mitarbeiter diese Mission so verinnerlicht haben, ja, und dafür brennen, jetzt herauszufinden, wie wir Deutschland warm bekommen, ohne Öl und Gas zu verheizen. Ja, und das ist diesen Turnaround innerhalb von jetzt 6-7 Jahren. Das ist das, was ich meine mit die Story vorantreiben, weil das beginnt mit einer starken Story, mit einer starken Inspiration, mit einer starken Vision.
Und das alles mit einer jährlichen Zahlung von ungefähr 50.000 Euro an Staffbase.
Deswegen meine ich ja, wir sind viel zu günstig.
Aber das ist schon richtig. So ein Fiesmann zahlt so 50.000 Euro Größenordnung, ne, im Jahr.
Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich glaub,
aber Größenordnung, muss ja sein. Ich habe jetzt einmal die 100 Millionen durch 2000 geteilt. Also 100 Millionen ERA durch 2000 Kunden, dann ist ja der durchschnittliche Kunde 50.000 Euro.
Genau, und Fiesmann ist jetzt ein bisschen größer als der Durchschnitt. Ne? Also haben ich glaube, 13.000, 14.000 Mitarbeitende, machen auch ein bisschen mehr mit uns als nur ein Produkt. Also ich denke mal, wird ein bisschen mehr sein. Aber ich glaube, immer noch viel zu wenig verglichen zum Wert. Man muss dazu sagen, geht natürlich bloß in eine Partnerschaft. Ne? Also wir stellen da die Inhalte nicht rein. Ne? Wir sind da im Prinzip nur Mittel zum Zweck. Also was du brauchst, ist ein Unternehmen, eine Unternehmensleitung und ein Kommunikationsteam, die das begriffen haben. Viele haben es nach wie vor nicht begriffen. Also viele Kommunikationsteams sehen sich so als interne Journalisten, ne, die über etwas berichten, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, hier siehst du ein Foto von unserem CEO, wie er das neue Werk in Buxtehude vor 2 Wochen gestartet hat. Das ist natürlich nicht relevant. Ja, also nicht relevant für einen Unternehmenserfolg. Wenn du aber praktisch es schaffst, deine Belegschaft so umzudrehen, umzupolen, dass jeder versteht, Mensch, die Wärmepumpen, das ist es, ja, und Solar, das ist es. Wir müssen das schaffen, hier von diesem Gas und Öl wegzukommen. Und wir investieren alle unsere Energie da rein. Dann hast du praktisch dieses komplette Unternehmen auf links gedreht. Nicht indem du Prozesse geändert hast oder irgendwie ne, den Org-Chart verändert hast, sondern indem du halt eine Idee in die Leute reingebracht hast. Und das ist halt die Kommunikation, die wir meinen.
Okay, ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Jeder wird es verstanden haben. Ich habe auch gerade schon während des Podcasts gedacht, ob wir vielleicht auch mal Staffbase bei uns einführen sollten, aber wir sind noch nicht 1.000 Leute. Insofern brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre, bis wir da reingewachsen sind. Jedenfalls, Glückwunsch zu der Geschichte. Und ich bin sehr gespannt. Also ich meine, die Ambition ist ja nun erkennbar hoch. Dann werden wir uns vielleicht in meinem Podcast wiederhören. Würde mich freuen, wenn das irgendwie wir das begleiten dürfen. Euren Weg dann jetzt von 1 Milliarde vielleicht zu 100 Milliarden. Es wäre, glaube ich, für sehr viele Menschen in Chemnitz, in Deutschland, sehr, sehr gut, das zu sehen.
Jetzt hast du es wieder getan.
Ja, okay. Aber ich meine auch wirklich, wir freuen uns ja wirklich alle. Ich freue mich auch über jedes deutsche Unicorn oder jede deutsche Firma, die weltweit erfolgreich ist, weil es immer die Rede ist, Deutschland, also ich, ne, ich gucke jetzt eher auf Deutschland als auf Chemnitz, aber denke mir, okay, es muss irgendwie gehen, dass wir hier auch große Firmen bauen. Wenn ihr es schafft, irgendwie wo immer ihr herkommt, 100 Milliarden oder sagen es nur 10, das ist doch schon für unser Land gut. Ja? Also dann mache ich mir für meine Zukunft und die meiner Kinder weniger Sorgen. Ja?
Aber Philipp, jetzt sag mal, also wenn du jetzt hier den Gründer von Volocopter interviewst, redest du da auch so viel über Bruchsal? Oder ist es schon so eine Sache, dass du jetzt selber auch in diesem Chemnitz-Narrativ irgendwie schon verstrickt bist?
Also ich muss sagen, es hat mich richtig gecatcht, tatsächlich über das Basketball. Also ich habe das irgendwie, den ersten Artikel, den ich gelesen habe, ist halt über diesen Malte Ziegenhagen, so heißt er ja, weil ich den habe spielen sehen, ich weiß noch ganz genau, in der zweiten Liga gegen Hamburg Towers, und da war ich in der Halle und da ging es mehr oder weniger um den Aufstieg. Es glaube ich, war die Frage, wer wird Zweiter damals, so 3 Jahre her. Und das war super enge Spiele. Und dann ist mir der aufgefallen und dann habe ich gedacht, nachher googelst du den mal, wer das ist, weil er einfach erkennbar da so noch ein weißer Typ im Basketball da irgendwie mit langen Haaren, der da gut gespielt hat. So, fällt ja ein bisschen auf, ne, weil das so. Und dann habe ich gesehen, okay, der ist da aus der Gegend, der arbeitet bei so einer Digitalfirma da und im Hauptjob und so. Und dann habe ich das gegoogelt und dann bin ich da auf Stepbase gekommen und so habe ich dieses ganze Narrativ, was du jetzt gerade nochmal nacherzählt hast, schon mal immer im Kopf gehabt. Insofern, ja, hat mich darüber die Story gekriegt, dass das irgendwie da doch cooler ist, mehr passiert, als man das so meint. Weil ich bin natürlich auch mit meiner jetzt mittlerweile Hamburger Arroganz hingegangen und dachte, okay, Chemnitz, ist nicht Hamburg. Und da habe ich dann verstanden, okay, die machen das da ziemlich geil. Ich bin auch manchmal wirklich, das kann ich sagen, auch ein bisschen neidisch auf so Kleinstädte, weil man da natürlich Sachen anders machen kann. Da könnte man, wir auch als OMR, wenn wir aus einer kleineren Stadt kämen, viel mehr machen und so viel mehr die Stadt vielleicht noch mit irgendwie, ja, prägen, als man das in Hamburg oder in den großen Städten kann. Und insofern, ich habe jetzt da gar keine negativen Klischees, die habe ich eher so auf das Wort Sachsen pauschal, aber nicht auf Chemnitz. ja, weil es ist auch so, man ist da nie und liest immer nur die Headlines und denkt sich, oh Gott, warum wählen die so und was ist da? Das habe ich bezogen auf Chemnitz nicht, da habe ich es wirklich umgekehrt und deswegen war ich so neugierig.
Ja, und es ist ja auch kacke, wie sie wählen. Ne? Aber man muss ja nicht immer sehen, dass es halt, selbst wenn das irgendwie 30% oder 35% sind, dann gibt es noch irgendwie 60-65%, die was anderes gewählt haben. Und das ist wahrscheinlich... Das ist die Basis, also so rum drehen wir es immer und versuchen dann von da aus dann wieder diese Zahl wieder nach oben zu kriegen.
Aber du hast schon recht.
Also prinzipiell stimmt es ja. Das ist doch ein Plan.
Alles klar. Okay. Martin, vielen Dank.
Philipp, danke. Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.